Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Mit Malte Asmus und der Frage, ob der 1. FC Köln wirklich reif für die Bundesliga ist, darüber sprechen wir gleich. Friedhelm Funkel hat ja sportlich für ein bisschen Ruhe gesorgt, aber neben dem Platz ist Köln-typisch mal wieder einiges im Argen, einige Unruhe drin. Und deshalb bin ich froh, dass ich erstmal den ruhenden Pol dieses Podcasts hier wieder begrüßen darf. Pit Gottschalk ist wieder da. Pit, schön, dass du es zwischen Ryan Reynolds und Guido Buchwald einrichten konntest.
Das stimmt, ja, Ryan Reynolds beim OMR-Festival oben auf der Bühne gewesen, um mir das Geheimnis von AFC Wrexham erklären zu lassen. Wirklich sehr sympathischer Verein. Plötzlich gucke ich in die zweite Liga in England, dabei wollte ich ja in die zweite Liga in Deutschland gucken. Aber ich bin schon auf dem Weg quasi ins Deutsche Fußballmuseum nach Dortmund, wo ich einen Auftritt habe mit Guido Buchwalds in Erinnerung schwelgen, WM 1990, Diego, wir erinnern uns. Aber natürlich habe ich auch ein bisschen Zeit für dich. Es geht ja um meine alte Heimat, ums Rheinland. Ja, wir Aachener, wir haben ja immer ein bisschen abschätzig auf die Kölner geguckt, weil wir uns natürlich als geistig-kulturelle Metropole des Rheinlandes verstanden haben, die alte Kaiserstadt, ja. Aber ganz ehrlich, da habe ich meine ersten Bundesligaspiele in meinem Leben gesehen, beim 1. FC Köln im alten Müngersdorfer Stadion, was ja verrät, dass ich ein bisschen älter bin. Deswegen drückt man dem 1. FC Köln schon ein bisschen die Daumen, nachdem es der HSV vorige Woche ja in die erste Liga geschafft hat.
Da wäre es schön, wenn der 1. FC Köln dann vor allen Dingen aus Traditionsgründen nachziehen könnte. Und unser Gast, der heute da ist, wohnt in Köln, hat aber eine norddeutsche Vergangenheit, ein Ostfriese in Köln. Lars Werner vom Kölner Stadtanzeiger, Köln-Experte bei den Kollegen vom Stadtanzeiger. Hallo Lars.
Schönen Dank. Guten Tag erstmal. Moin und vielen Moin. Dank für die Einladung.
Also das interessiert uns ja schon, ne? Wie kommt ein Ostfriese nach Köln? Also etwas widersprüchlicher, das kann ich mir ja gar nicht vorstellen, ne? Kommst du in Köln gut zurecht?
Ich komme sehr gut zurecht und ich glaube auch, ich passe auch so von meiner Art, glaube ich, ganz gut nach Köln, zu dieser lebendigen, liberalen, toleranten, vielleicht auch manchmal ziemlich verrückten und Stadt mit ein bisschen Hybris manchmal auch. Und ja, du weißt ja, dass der Nabel der Welt ist hier in Köln halt.
Ne? Ja, und, bist du denn ein bisschen aufgeregt vor dem Wochenende? 1. FC Köln kann aufsteigen, muss aber dafür ein paar Hausaufgaben erledigen, nämlich einen Punkt holen, das gegen Kaiserslautern. Am Sonntag, wenn alle Spiele gleichzeitig sind, klingt ja nach einer Mission Impossible.
Ich bin in der Tat ein bisschen aufgeregt, obwohl ich in dem Job schon viele Jahre dabei bin und ich manchmal sage halt, ja, da ist lässt die Aufregung halt manchmal ein bisschen nach, aber Sonntag ist schon eine spezielle Konstellation. Du merkst das auch in den letzten Tagen in Köln, wenn du beim FC bist, das war ich ja natürlich auch in den letzten Tagen und da ist halt wirklich eine richtige Anspannung, Aufregung, zum Teil auch Vorfreude, aber es ist ja auch, die Konstellation ist ja, ich meine, sie ist an sich ja relativ einfach. Der FC braucht halt diesen einen Punkt und sollte dazu auch in der Lage sein. Aber ihr wisst ja, da ist ja in den letzten Wochen wieder in Köln sehr, sehr viel vorgefallen. Ich rede ja nicht nur von der Trennung von Gerhard Struber und Sportchef Christian Keller, sondern auch, da gibt es natürlich auch den aktuellen Fall oder Vorfall um Tim Lempele, der natürlich nicht nur in Köln das Stadtthema ist halt.
Ja, den Trainerwechsel, der hat ja Erfolg gebracht, ein 2-1 Sieg in Nürnberg, der eben diese
zu spät, vielleicht, kann man auch sagen.
Ne? Das vielleicht auch, aber er ist zumindest erstmal so gewesen, dass sportlich Ruhe herrschte und das letzte Wochenende nach diesem Erfolg am Freitag dann ja doch ja, in ziemlicher Euphorie dann auch in Köln verbracht wurde, zumindest im Mannschaftskreis, aber dann kam der Sonntag und es kam Tim Lempele, der sich einen kleinen Ausflug geleistet hat. Du hast für den Kölner Stadtanzeiger in der Causa ein bisschen recherchiert. Kannst du uns da mal auf den aktuellen Instand bringen. Was ist da genau passiert auf dem Rheinschiff Roxy?
Also erstmal ist das Rheinschiff Roxy ein Schiff, das ich jetzt schon seit Jahren nicht mehr betreten hatte. Man kennt das eigentlich sogar
noch. Das sagen sie immer, das sagen sie immer. Ja, und wenn du vorbeigehst, rufen sie, hallo Lars, wie geht's dir? Und wann bist du wieder da? Ne? Ja klar, ne? Das kennst du natürlich nicht. Ne?
Ist aber wirklich ein alter Kutter, wo mich halt wundert, dass da so Spieler hingehen. Aber jetzt habe ich halt auch durch Tim Lempe erfahren, dass es halt da am Sonntag offenbar Daydrinking gibt. Also die Frage ist halt immer, was hat ein Spieler da noch zu suchen? Es waren ja mehrere Spieler vom FC auch in der Nacht vorher halt weg, auch in der Woche davor. Das war wohl dann noch ein bisschen exzessiver. Ja, es ist halt ein Vorfall, der zu uns halt gekommen ist. Ich will ihn jetzt gar nicht mehr en Detail erklären, glaube ich, brauche ich jetzt auch nicht mehr. Er ist natürlich da ja, mit unterheblichem Alkoholeinfluss mit jemand aneinander geraten. Der hat ihn halt krankenhausreif geschlagen, Nasenbeinbruch. Ja, und vor allem Tim Lempe ist ja auch ein wichtiger Spieler für den 1. FC Köln. Das hat er in dieser Saison ja unter Beweis gestellt, als er gespielt hatte. 10 Tore, 6 Vorlagen. Dann war er auch lange Zeit verletzt und ist jetzt wiedergekommen. Hat ja auch in Nürnberg das Spiel massiv mitentschieden mit 2 Torvorlagen. Ja, also es ist wirklich ein Vorfall, der für alle zu Unzeit kam. Und das zeigt natürlich auch ein bisschen, dass beim FC, auch was die Mannschaftsführung angeht, auch einiges vielleicht im Argen liegt.
Wir sind uns ja einig, dass das nicht die perfekte Vorbereitung ist, eine Woche vor dem entscheidenden Spiel überhaupt sich noch im Nachtleben sehen zu lassen. Ja, man geht vielleicht wirklich auf eine Limo, aber haut dann vor 23 Uhr ab. Es wurde ein bisschen, sag mal, ausgiebiger bei ihm. Hast du Verständnis dafür? Haben die Kölner Verständnis dafür, dass ein Spieler vielleicht gegen diesen Druck sich eine Auszeit gönnt?
Ja, ich muss mich ja selber noch manchmal ein bisschen erinnern, als ich 22, 23 war. Ich will da nicht mal Wohlfall über Leute richten. Ich finde es auch ein bisschen übergriffig, jetzt da gleich psychologische Hilfe für Lampede zu fordern, wie das auch von einigen schon kam halt und so weiter. Aber nein, natürlich ist das unprofessionell. Wir brauchen gar nicht drüber reden. Zeigt mir aber auch, dass es ein bisschen vielleicht auch in einer Mannschaft an Führung fehlt, vielleicht aber auch in einem Verein an Führung momentan. Es ist ja da noch ein Vakuum entstanden nach dem Weggang von Christian Keller, sage ich jetzt mal. Man hätte einfach sagen müssen, wir reißen uns jetzt verdammt nochmal diese Woche zusammen, ja. Und es stand halt eben am Samstagnachmittag fest, dass man eben noch nicht aufgestiegen ist. Und es war auch schon falsche Bilder, dass da halt Spieler halt, sag ich mal, mit den Kisten Kölsch am Geisburgheim schon gesehen sind. Das war alles nicht gut. Und dann gab es ja abends noch den Geburtstag von Marvin Schwebe, dem Torhüter, der 30 wurde. Da ist man ja auch noch zusammen hingegangen. Und spätestens da hätte man im Laufe des Abends sagen müssen, jetzt ist aber Schluss, und auch vielleicht hätten die erfahrenen Spieler auch auf die jüngeren Spieler wie Tim Lemmle einwirken müssen, dass das halt überhaupt nicht vorkommt. Es ist natürlich Pech, dass es dann ans Licht gekommen ist, sage ich mal, wenn natürlich der Tim Lemmle nicht in diesen Streit involviert gewesen wäre, der dann so drastisch endete, wäre vielleicht einiges gar nicht ans Licht gekommen. Aber da ist er einfach an den Falschen geraten und hat auch vorher offenbar einiges übertrieben.
Ist das aus deiner Sicht denn auch von der Mannschaft, dass jetzt eben da nicht eingegriffen wurde oder dass generell solche Events dann noch geplant werden? Gedankenlosigkeit, ist man schon in den Gedanken vielleicht sogar in der ersten Liga, dass man sich einfach zu sicher ist? Oder ist das vielleicht auch von Lemperle aus so ein bisschen eine, ja, ich will jetzt nicht sagen, scheißegal Einstellung, weil ich bin in der nächsten Saison sowieso mit Hoffenheim in der ersten Liga. Kann man das unterstellen?
Ja, also es ist ja so, dass es vorher auch schon einige Jungs unterwegs waren. Das ist ja dann auch öffentlich geworden, auch an Karneval, wo vereinbart worden war, dass man halt nicht rausgeht. Da ist halt ein Trio dann doch an Weiberfastnacht sehr, 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 sehr lange weg gewesen. Es waren auch einige andere Spieler im Kölner Nachtleben unterwegs. Also ich finde es, ja, man kann das alles gerne mal machen. Ich will jetzt auch nicht päpstlicher sein als der Papst, aber nicht in dem Ausmaß, ne? Und nicht in dem Ausmaß, wie es am Wochenende war. Das ist halt, kam für den Verein, für alle halt vollkommen zu Unzeit. Rechtfertigt natürlich aber auch nicht diese Attacke, die dann der Tim Lemperle widerfahren hat. Das muss man ja auch sagen. Also es ist immer noch kein Grund, jemand dermaßen krankenhausreif zu schlagen halt, ne? Allerdings hätte man es nicht so weit kommen lassen dürfen. Und da ist halt auch meiner Meinung nach die Mannschaft ein bisschen gefragt, die Führung in der Mannschaft. Und ja, das ist einiges schiefgelaufen.
Das ist eine ganz wichtige Bemerkung von dir. Also die persönliche Attacke auf Lemperle, die steht völlig außer Diskussion, dass so etwas nicht passieren darf. Das hat auch nichts mit ihm als Fußballer zu tun, sondern Menschen sollen sich nicht schlagen. Also das ist bitte außen vor. Sondern es geht allein darum, ob er sich überhaupt in die Situation eines Nachtlebens dann bringen muss. Und eigentlich sollten solche Selbstreinigungskräfte in einer Mannschaft funktionieren, dass jeder weiß, was er tun darf und besser nicht tun sollte. Zum Beispiel eben nachts nochmal auf die Piste gehen. Was ich mich gefragt habe, ist, und da interessiert mich deine Einschätzung, Lars, wenn er das dann doch tut und offenbar eher nicht alleine und nicht begreift, wie wichtig die Situation ist, ist so ein Spieler, ist so eine Mannschaft dann überhaupt erstligareif, wenn sie das nicht begreift, was es zum professionellen Fußballerleben dazugehört?
Da hast du absolut einen Punkt. Das muss man zumindest hinterfragen, weil ich würde auch ein bisschen das persönliche Umfeld von Lemperle da auch hinterfragen, sage ich jetzt mal, ob er da wirklich gut auch beraten ist. Ich habe ja gerade schon ein bisschen die Mannschaft oder die Mannschaftsführung kritisiert, aber auch in seinem persönlichen Umfeld, da müsste es halt eigentlich Leute geben, die auf ihn so ein bisschen einwirken, dass das halt gar nicht vorkommt. Und es ist ja wohl auch nicht das erste Mal vorgekommen, dass er ausgegangen ist. Ja, und ich habe so manchmal das Gefühl, dass da noch nicht alle Spieler auch die Zeichen der Zeit verstanden haben, weil für den ersten FC Köln steht brutal viel auf dem Spiel. Wir reden halt von einem auch von, sag ich mal, 45 bis 50 Millionen Euro, was halt die erste und zweite Liga halt den Unterschied ausmacht. Der Verein ist gerade auf einem guten Sanierungsweg gewesen, allerdings zu Lasten der sportlichen Wettkampfsfähigkeit, sage ich jetzt mal so. Und das wird natürlich torpediert, wenn man halt den Aufstieg halt nicht schafft. Und es wäre halt auch selten dämlich, wenn man ihn nicht schafft, weil in dieser zweiten Liga, die wirklich vielleicht ja spannend war oder auch mit vielen Traditionsvereinen gespickt ist, aber in der wirklich auch wirklich grauenvolle Spiele waren, Woche für Woche. Ich habe das ja selbst im Stadion verfolgen dürfen. Also der 1. FC Köln hätte mit diesem Kader halt schon längst aufgestiegen sein müssen, ja, neben dem HSV. Das ist halt, das ist versäumt worden, halt den Aufstieg erstmal vorzeitig perfekt zu machen. Und jetzt hat man halt diese Drucksituation und jetzt kam halt auch noch dieser Lämpele-Vorfall zu uns halt. Also das ist am Sonntag, da ist schon gewaltig Druck auf dem Kessel.
Damit wir einmal die Tabellenkonstellation verstehen, alle Zuhörer hier. Der 1. FC Köln ist Zweiter mit 58 Punkten und hat 3 Punkte Vorsprung. Heißt, wenn man am Sonntag um 15.30 Uhr im Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern einen Punkt holt, ist man sicher aufgestiegen. Dann geht auch nichts mehr schief. Wehe, der 1. FC Köln verliert das Heimspiel. Dann sind da zwei Vereine in Lauerstellung, nämlich einmal Elversberg, die spielen auf Schalke. Und natürlich dann nochmal unsere Freunde von Paderborn, die spielen in Karlsruhe und beide haben eine bessere Tordifferenz. Wenn die dann ihre Spiele gewinnen, ziehen sie bei einer Niederlage des FC Köln vorbei und dann kann der 1. FC Köln womöglich sogar auf Platz 4 fallen und wäre nicht in der Relegation. Dann, glaube ich, wird das Müngersdorfer Stadion einmal komplett abgebaut.
Ja, das ist, leider zu befürchten halt. Also, dass dann halt die Stimmung halt kippt. Sie ist ja jetzt schon mehrmals in der Saison gekippt. Das war ja schon auch im Ende Oktober war es ja schon der Fall. Da gab es ja auch schon Trainer raus und Keller rausrufe. Dann hat man die Kurve bekommen mit sicherlich nicht gerade unbedingt attraktiven Fußball, aber ergebnisorientierten Fußball. Ja, und jetzt, wir erinnern uns vielleicht noch, oder vielleicht habt ihr es auch gesehen, das Spiel gegen Regensburg. Das war ja Wahnsinn, weil alle haben ja damit gerechnet, dass der FC halt in diesem Spiel ja locker halt Regensburg, ich will nicht sagen aus dem Stadion schießt, das ist jetzt vielleicht vermessen, aber Regensburg war ja am Abend vor abgestiegen aus der zweiten Liga. Dass der FC dieses Heimspiel nicht gewinnen konnte, war halt echt brutal. Und die Stimmung danach ist ja dann auch total gekippt. Auch hat er dann auch zu der Entlassung halt oder zu der Demission von Christian Keller und auch Gerhard Stuber geführt. Ja, und wenn das am Sonntag schief geht, das ist nicht nur ein einfacher Rückschlag für den Verein.
Du sagtest gerade, die Trennung war möglicherweise zu spät erfolgt. Hättest du sie tatsächlich schon früher befürwortet, weil der 1. FC Köln zwar nicht besonders nicht besonders schön gespielt hat, aber ja doch zumindest tabellarisch immer vorne auf den Aufstiegsrängen stand?
Ja, also die Mannschaft hat sich halt in der Saison halt auch nicht richtig weiterentwickelt, das muss man auch mal so sagen. Also der Fußball war ja wirklich in den letzten Monaten ja schwierig, also nicht vergnügungssteuerpflichtig, sage ich es jetzt mal so, ja, war schwierig anzugucken. Die Ergebnisse haben dann oftmals gestimmt, aber es waren ja alleine 8-1-0-Siege dabei. Da hätten viele Spiele auch anders ausgehen können. Es war einfach von allem etwas zu wenig, muss man ganz ehrlich sagen. Der FC hatte vor dem Spiel in Nürnberg, vor dem Sieg in Nürnberg, 55 Punkte nach 32 Spieltagen. Ich sage einfach mal so, in einer normalen Zweitligasaison hättest du damit eigentlich gar keine Chance mehr auf den Aufstieg. Auch der HSV hat ja auch HSV-Sachen lange Zeit mal wieder gemacht. Also die Mannschaft hat eigentlich vom spielerischen Potenzial, was der Kader hergibt, hätte sie eigentlich souveräner durch die Saison gehen müssen. Auch die Transferperiode im Winter, wo man endlich nach dem Ende der FIFA-Sperre, nach dem Ende des CAS-Urteils mal wieder Spieler verpflichten konnte. Auch das ist ja überhaupt nicht aufgegangen. Man hatte über ein Jahr Zeit, sich vorzubereiten auf diese Transfers. Diese drei Spieler, die dann kamen, sind bisher keine Verstärkung der Mannschaft. Ich will jetzt schon nicht ein abschließendes Urteil fällen, das ist vielleicht auch den Spielern gegenüber unfair, aber es war ja bezeichnend, sage ich mal, dass der dringend benötigte Mittelstürmer, der kam wirklich am letzten Tag des offenen Transferfensters. Das sind auch so Sachen, die kaum zu verstehen sind und der spielt ja bisher auch gar keine große Rolle.
Der Hamburger SV hat ja 7 Jahre gebraucht in der zweiten Liga, bis der Aufstieg geklappt hat. Man hatte zwischenzeitlich immer wieder mal die Chance, in die Bundesliga zu gehen. So im Nachhinein betrachtet ist meine Meinung gut, dass sie das nicht getan haben, weil damit hatten sie wirklich genug Zeit, sich rund zu erneuern. Jetzt sagt ja jeder, der den HSV sieht, Jetzt sind sie bereit wieder für die Bundesliga. Ist es vielleicht, um auf den 1. FC Köln zurückzukommen, vielleicht sogar besser, wenn sie nicht aufsteigen würden, um diesen Prozess der inneren Erneuerung etwas länger in der zweiten Liga fortzusetzen? Oder ist es etwas, was dazu führen könnte, dass sich das Publikum vom FC abwenden könnte?
Da sage ich ganz klar nein, und zwar aus dem Grund, weil die Schere immer weiter auseinander geht zwischen erster und zweiter Liga. Also mit jedem weiteren Jahr in der zweiten Liga wird es für viele Vereine immer schwieriger, hochzukommen und den Anschluss zu schaffen. Man verliert einfach auch finanziell so viel. Darum muss es für den FC, es ist halt fast Pflicht, auch wenn man das als Saisonziel am Anfang vorsichtig nicht ausgegeben hat, wieder jetzt hochzukommen. Der Verein hat sich halt saniert, ja, und das wäre jetzt wirklich, das würde alles torpedieren, wenn man jetzt nochmal ein Jahr in dieser zweiten Liga ist. Und auch die Mannschaft, das befürchte ich auch wirklich, die würde zum Teil auch auseinanderbrechen. Ich weiß nicht, wie der Kader dann in einer neuen Saison aussehen würde. Also nein, der FC muss wieder hoch in die Saison.
Aber er muss sich trotzdem erneuern. Du hast vorhin das Machtvakuum angesprochen, was eben durch die Demission von Keller und Struber dann erfolgt ist. Also neuer Trainer muss her, neuer Sportchef und neuer Präsident muss ja ab Herbst auch her. Denn Werner Wolf ist angezählt, der Mitgliederrat hat ihm die Unterstützung entzogen. Der Verein ist zwar noch handlungsfähig auf dieser Position, aber ja auch mit einem Mann besetzt, der in den letzten 5 Jahren seiner Amtszeit auch ziemlich viele Misserfolge und auch Fehlentscheidungen getroffen hat. Also alle auch da nicht erstklassig besetzt.
Du sagst es, da ist es einiges, vor allem im sportlichen Bereich, im finanziellen Bereich nicht. Der Verein, nochmal, sage ich ja halt, hat sich saniert. Das war auch keine einfache Situation vor ein paar Jahren. Also ich sehe es halt zwar nicht so, dass der FC halt ein totaler Sanierungsfall war, wie das halt auch mal zum Vereinsseite gesagt wurde. Aber trotzdem, da wurden halt viele Fortschritte gemacht. Aber dieses Präsidium oder dieser Vorstand ist jetzt auch nicht erst seit 2 oder 3 Jahren im Amt, sondern seit 6 Jahren. Also man sagt ja, in Köln ist alles, geht alles mal sehr, sehr schnell. Man kann jetzt auch sagen, 6 Jahre ist schon eine lange Zeit und auch Christian Keller war ja 3 Jahre und 2 Monate im Amt. Also es ist ja nicht so, dass diese Leute halt auch keine Zeit bekommen haben. Und für den Verein ist es echt eine ganz, ganz schwierige Situation, wie ihr schon angesprochen hattet, dass der Vorstand ist jetzt nur noch bis Ende September im Amt. Jetzt, dann wird ein neuer gewählt. Es gibt halt mehrere Teams, die antreten. Der Mitgliederrat präsentiert halt auch ein eigenes Team, weil er das alleinige Vorstandsvorschlagsrecht hat, laut Satzung. Ja, und es gibt dann halt auch noch Kampfkandidaturen, die es halt dann auch noch geben wird. Also das ist, es wird halt wieder interessant. Es ist natürlich ein bisschen nerdig, sage ich jetzt mal, diese Vereinspolitik für jemand außerhalb Kölns oder diesem FC-Kosmos. Aber es muss dann ja halt auch noch ein Sportgeschäftsführer gefunden werden. Da ist die Frage, überlässt man das wirklich diesem Vorstand, der nur noch bis Ende September im Amt ist, sollte eine weitreichende Entscheidung zu fällen. Es muss halt auch noch ein Marketinggeschäftsführer eingestellt werden, weil von Markus Rejek hat man sich ja auch im Februar getrennt. Der hatte übrigens den Machtkampf mit Christian Keller mehr oder weniger verloren. Ja, also es ist schon... Es gab noch diverse andere Sachen, die noch die Mission, sage ich jetzt mal, der Chefscout musste gehen und so weiter. Also es ist halt echt Aufruhr in dem Verein und eine unruhige, bewegende Zeit halt.
Wenn man so viele Positionen neu besetzen muss, dann wäre es doch vielleicht ganz klug, zumindest auf der Trainerposition, ein bisschen Kontinuität aufzubauen. Besteht eine Chance, dass Friedhelm Funkel über die Saison hinaus bleibt? Weil er wohnt ja nicht weit weg und hätte es natürlich bis zum Arbeitsplatz ziemlich einfach. Und die Leute lieben ihn. Dann hätte man zumindest auf der Trainerposition kein Theater.
Ja, ich kenne den Friedhelm Funkel wirklich seit ewigen Jahren und habe auch, denke ich mal, kann ich auch so sagen, ein ganz gutes Verhältnis zu ihm. Ich glaube, nach wenigen Tagen hat der schon wieder Blut geleckt. Er macht auch, muss ich sagen, auch einen erstaunlich fitten Eindruck. Man merkt halt, dass er auch ein paar Wochen im Robinson-Club auf Fuerteventura war, braun gebrannt. Der Mann spielt ja auch mit 71 Jahren auch hervorragend Tennis, sage ich jetzt mal so. Er wirkt halt fitter als bei seiner Rettungsmission 2021, das finde ich schon erstaunlich. Also er wirkt halt wirklich also sehr ausgeruht und fit. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass er noch Bock hat, weiterzumachen. Natürlich ist Voraussetzung, dass man jetzt am Sonntag die Sache schafft, weil klar, wenn er es nicht schafft, dann kann ich mir kaum vorstellen, dass das dann mit ihm weitergeht. Aber es gibt natürlich auch andere Stimmen im Verein, die sagen natürlich auch im wichtigen gemeinsamen Ausschuss, der viele Sachen auch beim 1. FC Köln entscheidet, die sich natürlich auch eine Lösung wünschen, vielleicht eine mittel- oder langfristige Lösung halt. Gibt es da Namen halt Kwasniok, der natürlich auch nicht nur beim FC gehandelt wird und so weiter. Ja, also ich glaube, die Sache ist natürlich jetzt immer noch nicht entschieden. Es hängt auch wirklich sehr, sehr viel erstmal von diesem Sonntag halt ab. Aber ich kann mir wirklich bei Friedhelm vorstellen, dass er doch noch Bock hat. Einfach.
Aber wie ist deine Einschätzung? Wie siehst du das? Findest du es gut, wenn er bleiben würde?
Ich könnte das, ja. Ich kann mich da durchaus, also ich kann der Sache durchaus was abgewinnen, weil er halt diese Ruhe hat, diese Erfahrung hat, die dem Verein auch und auch das Netzwerk hat, das dem Verein auch gut tun würde. Dass das natürlich keine mittel- oder keine langfristige Lösung ist, versteht sich, glaube ich, von selbst halt. Das will er auch nicht mehr. Ich hatte auch immer den Eindruck, dass er das bis vor kurzem auch überhaupt nicht gewollt hatte, in eine neue Saison zu gehen mit einem Verein. Aber er fühlt sich einfach so gut. Ich glaube, diese Arbeit mit den Jungs macht ihm auch so viel Spaß, auch das schon nach wenigen Tagen. Er hat sich auch sehr, sehr lobend über die Mannschaft geäußert bereits. Auch wenn ich da sagte, dass da einiges im Argen liegt. Aber das ist, glaube ich, für ihn so wie so ein Jungbrunnen. Er hat dann auch mit Matthias Lust dann auch einen Co-Trainer mitgebracht, der ihm natürlich da auch vieles abnimmt, auch was die tägliche Trainingsarbeit angeht. Sein Verhältnis zu Thomas Kessler, der jetzt interimistisch halt sportlicher Leiter ist, Sportdirektor ist, ist auch sehr gut. Die beiden kennen sich halt schon Ewigkeiten. Ich kann mir halt vorstellen, dass das erstmal, wenn der Aufstieg gelingen sollte, halt erstmal die nächsten Wochen auf jeden Fall machen. Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Ich halte es auch wirklich nicht für abwegig, dass man mit Friedhelm Funkel in die Saison geht, auch wenn es, wie ich schon sagte, halt vielleicht auch andere Stimmen in den Vereinsgremien gibt. Hm.
Und wenn er dann nicht Trainer wäre, zumindest als beratende Funktion vielleicht Kessler zur Seite zu stellen, der ja möglicherweise dann sogar Sportgeschäftsführer werden könnte. Wie siehst du die Situation dann vielleicht in einem Team zusammen mit Funkel, inwieweit das auch immer dann eine Teamaufteilung wäre?
Genau, also das wäre halt fahrlässig, wenn man halt, der Friedhelm hat wirklich, obwohl er ja gar nicht so viele Jahre immer in der Summe in Köln war, aber er hat halt wirklich eine enge Beziehung zum FC und auch zur Stadt Köln, das ist ja halt auch bekannt und so weiter. Es wäre fahrlässig, wenn man den Rat von Friedhelm Funkel und nicht annehmen würde. Ich hätte mir sogar vorstellen können, in einem zukünftigen Vorstandsteam als Vizepräsident Sport, weil es geht ja auch ein bisschen um Sportkompetenz im Vorstand, die der Verein in den letzten Jahren nicht viel hatte, ja. Also es käme halt für mehrere Funktionen, sage ich jetzt mal, in Betracht, halt nicht nur Trainer, sondern halt auch, wie man es halt auch am Ende nennt, sportlicher Berater. In einem zukünftigen Vorstandsteam taucht jetzt sein Name erstmal nicht auf, die es bisher gibt, sage ich jetzt mal, die ja bisher bekannt geworden sind, aber es wäre fahrlässig halt, seinen Rat, seine Erfahrung nicht anzunehmen.
Du hast ja eine norddeutsche Vergangenheit. Als HSV-Fan wäre es für dich natürlich diese Saison etwas einfacher, die Konstellation in der zweiten Liga zu beobachten. Freust du dich mit dem HSV?
Ja, natürlich. Es ist zwar, also man muss einfach mal sagen, endlich, ne? Endlich ist dieser Verein mal aufgestiegen. Es waren ja wirklich, ja, Leiden, brauche ich euch nicht zu erzählen halt, ne? Der Verein ist halt so oft so dramatisch gescheitert in den letzten Jahren. Man hat das ja, glaube ich, auch am Samstag im Stadion gemerkt, was da für eine Energie war, die dann auch rausgelassen werden musste, nachdem es geschafft wurde halt. Das Stadion ist ja förmlich explodiert halt. Viele sagen, sie haben in Hamburg noch nie so eine Stimmung erlebt wie am...
Das kann ich bestätigen, ja.
Am Samstagabend halt. Ich habe auch mit Thomas Wagner gesprochen, der ja dann auch noch da war und sehr oft... ganz großer HSV-Fan ist, sage ich jetzt
mal. Der Sky-Reporter für unsere Zuhörer.
Genau, kürzlich hier im Podcast gewesen bei Max.
Ja. Also, ja, aber auch für den HSV wird es natürlich nicht einfach mit der Mannschaft in der Bundesliga, muss man auch sagen. Die müssen sich auch auf vielen Positionen verstärken, auch wenn da ich bei einigen Spielern durchaus schon Fantasie habe, was die Bundesliga angeht, aber ja, es hat sich ja gezeigt, jetzt auch die Aufsteiger von der zweiten in die Bundesliga, die haben es echt schwer. Wie ich schon sagte, die Schere geht ja immer weiter auseinander. Mit jedem Jahr mehr, dass du in der zweiten Liga spielst, wird es halt immer schwieriger, dann auch wieder etablierter Bundesligist zu werden. Und für die Bundesliga, das muss man einfach mal sagen, wäre es halt auch total schön und wichtig, oder ist es ja auch, dass der HSV jetzt wieder in der Bundesliga spielt. Wäre es auch gut, wenn der 1. FC Köln wieder in der Bundesliga spielt. Ich will nicht sagen, dass es Vereine wie Heidenheim, Augsburg, Kiel nicht verdient haben. Natürlich haben sie es verdient, weil sie halt sportlich was richtig gemacht haben, was die anderen Vereine, Traditionsvereine vielleicht falsch gemacht haben. Aber man guckt dann doch lieber am, sage ich jetzt mal auch am Freitagabend, HSV gegen den FC als Hoffenheim gegen Wolfsburg oder gegen Heidenheim. Das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber es ist halt, diese Vereine bewegen was. Der 1. FC Köln hat jetzt sein 150.000. Mitglied begrüßt. Das ist, glaube ich, Nummer 11 in der Welt, was Mitglieder angeht. Also, und man merkt das ja auch in meinem Bekanntenkreis, die alle, fast alle FC-Fans sind, was dieser Verein bewegt, und ähnliches gilt ja für den HSV auch.
Aber du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, auf den ich hinaus wollte. Man hat gesehen, wie schwer es sich der HSV jahrelang in der zweiten Liga getan hat. Du hast jetzt die mit dem 1. FC Köln die zweite Liga auch erlebt. Und dann kommen die vergleichsweise kleinen Vereine. In der Vergangenheit Holstein Kiel und Heidenheim, jetzt Elversbergen, Paderborn, Darmstadt zwischenzeitlich, Greuther Fürth, und mischen mal so diese großen, schweren Traditionsvereine auf in der zweiten Liga und ziehen an ihnen vorbei. Und diese Dickschiffe wie Schalke 04, Hertha BSC, 1. FC Nürnberg, Hannover 96 strampeln sich ab in der zweiten Liga. Und ja, jetzt hat es der HSV mal endlich geschafft, aber die anderen sind auch im Niemandsland, im Mittelmaß der zweiten Liga. Hast du eine Erklärung dafür aufgrund deiner Beobachtung der zweiten Liga, warum diese Elversberger und vorher die Heidenheimer mal eben alles aufrollen, obwohl natürlich, ich sag mal, die Basis kleiner ist, finanzielle Mittel überschaubar in den meisten Fällen? Da muss es doch eine Erklärung dafür geben.
Gut, ich sag mal jetzt zum Beispiel Schalke 04, die haben natürlich auch gar kein Geld, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen.
Inzwischen, weil sie halt über ihre Verhältnisse gelebt haben.
Ne? So, das ist, ne? Halt, ist halt einfach so, da sind halt brutal viele Fehler gemacht worden. Ja, man muss es aber auch einfach mal anerkennend sagen, dass halt Vereine wie Elversberg auch einfach vieles richtig machen, auch in der Personalauswahl der Führungskräfte, aber auch in der Kaderplanung. Diese Leihspieler, die halt Elversberg hat, die hätte zum Beispiel ja der 1. FC Köln oder auch der HSV oder auch andere größere Clubs hätten die vielleicht auch haben können. Wenn ich jetzt alleine Aslani sehe, den man halt oder Baum von Eintracht Frankfurt beziehungsweise Aslani von Hoffenheim, das sind halt auch alles tolle Spieler, die man halt ausgeliehen hat. Ist natürlich ein Problem, sag ich mal, wenn jetzt Elversberg hochgeht, dann werden halt diese Spieler wahrscheinlich dann nicht mehr da sein halt. Ja, aber da wird halt von der Kaderplanung bei den Vereinen halt auch einiges richtig gemacht. Und man darf natürlich auch nicht unterschätzen, es ist vielleicht ein bisschen plump, wenn ich das jetzt sage, aber klar, in Elversberg kannst du natürlich auch ein bisschen anders arbeiten als halt in diesen großen Städten wie Köln oder Hamburg, Hertha BSC, Berlin, ja, also oder Schalke ist jetzt keine große Stadt, aber großer Verein halt, oder Gelsenkirchen, ja, aber es lässt sich natürlich auch ein bisschen etwas fairerweise auch etwas einfacher da arbeiten halt, ja, aber ja, die Vereine müssen halt auch mal langfristige Konzepte halt auch haben und entwickeln, wie man halt auch mal wieder hochkommen kann.
Ich war beim Spiel HSV gegen Elversberg, das 0-0 endete, und habe dann eine erstaunliche Beobachtung in der Interviewszone gemacht, also nach dem Spiel. Da kamen die HSV-Leute raus, und in der Mixzone, wie das so schön heißt, hat sich eine Riesentraube von Journalisten, ich vermute mal 1 Dutzend bis 2 Dutzend Leute, um die Spieler oder beziehungsweise um den Trainer geschart. Und direkt nebenan stand Horst Steffen, der Trainer von Elversberg, vor einem einzigen Reporter, nämlich dem Kollegen von dem ersten, von der Saarbrücker Zeitung, und hat dort sehr kritische Fragen, aber halt nur von einem Reporter beantworten müssen. Das heißt, dieser sogenannte mediale Druck ist natürlich überschaubarer für kleine Vereine. Fragen hast du ja schon indirekt beantwortet. Es ist dann in so einem solchen Umfeld wahrscheinlich einfacher für einen Trainer, wenn er dann halt nicht ständig diese Einflüsse von außen spürt. Aber umgekehrt ist ja die Frage, sind wir Medien, also du auch vom Kölner Stadtanzeiger, mit Schuld, wenn ein 1. FC Köln eben doch es schwerer hat in der zweiten Liga als die kleinen Vereine aus Paderborn oder Elversberg?
Sei mir nicht böse, persönlich ziehe ich mir jetzt diesen Schuh nicht an,
muss ich jetzt auch damit mal habe ich ja gerechnet, also, dass du das sagst,
nicht,
aber du
nicht
hast die Frage
Schuld
verstanden,
am Misserfolg des 1. FC Köln, aber natürlich ist das Umfeld ein anderes. Also man hat es ja jetzt auch aktuell in dieser Lemperle-Geschichte gesehen. Es kommt beim 1. FC Köln fast alles raus, alles ans Licht. Wahrscheinlich gibt es auch Daydrinking in Elversberg, weiß ich nicht, aber vielleicht in Saarbrücken oder sowas, keine Ahnung.
Aber wenn um 21 Uhr da alles zumacht, da passiert nicht mehr viel, ne?
Ja, das wird dann Tim Lempele vielleicht in Hoffenheim dann auch merken, dass da nicht mehr viel geht. Also gut, Heidelberg ist jetzt auch nicht so weit weg. Ja, aber die Sache soll ihm natürlich auch eine Lehre sein für seine weitere Karriere, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Ja, die auch ein bisschen haften bleibt erstmal. Aber stimmt schon, klar, diese Standorte sind natürlich nicht einfach. Aber ich habe jetzt auch nochmal mit ein paar Spielern, ich habe jetzt nochmal mit Dirk Lottner gesprochen oder auch mit anderen oder Alex Vogt und so weiter, Spieler von früher, die beim ersten FC Köln gespielt haben. Die sagen auch ganz klar, also das war früher nochmal eine ganz andere Nummer, ja, also der mediale Druck, sage ich jetzt mal, auch was die vermeintlichen Flaggschiffe in den jeweiligen Städten, die Zeitungen und so weiter ausgeübt haben, ja, also der Klottner sagt ja, was wurde uns damals halt alles von den Zeitungen halt vorgeworfen, an den Kopf geworfen, das ist ja heute Kindergarten, waren auch so ein bisschen seine Worte, sage ich jetzt mal so. Allerdings, ihr wisst es halt natürlich auch, heute gibt es natürlich auch, jeder Mensch ist praktisch ein eigenes Medium, alles wird beobachtet, jeder kann mit dem Smartphone alles festhalten, das gab es natürlich damals nicht, halt, das spielt natürlich auch noch eine Rolle, gibt 1000 Blogs oder jetzt übertrieben gesagt halt, ne, das kommt ja auch alles noch dazu halt, und macht es halt sicherlich nicht einfach, wie ich schon sagte, der Erste zu Köln hat 150.000 Mitglieder, so viele Fans, die alles beobachten, alles kommentieren, in den sozialen Netzwerken, was man zum Teil auch unterste Schublade ist, das bekommen die Spieler natürlich auch teilweise mit halt, ne? Die haben auch ihre eigenen Instagram-Accounts und so weiter halt. Ja, es ist, glaube ich, auch nicht immer einfach für die Jungs halt. Wir reden da ja auch von Jungs, die manchmal Anfang 20 oder 19, 20 sind und so weiter. Aber ich glaube, dieser mediale Druck der großen Zeitung und so weiter, der ist vielleicht gar nicht mehr so, wie er, das Pitt, du weißt es ja selbst besser noch als ich, ja, du bist ja noch länger, viel länger im Geschäft, also der war früher halt noch ein bisschen anders halt. Ne?
Aber was du wissen musst ist, der Malte Asmus besitzt etwas, das hat kein Medienjournalist auf der ganzen Welt. Und das ist nämlich eine Glaskugel. Und die und die muss man nämlich hineinschauen. Aber Malte, du darfst es ja formulieren, was das Spiel am Sonntag
aber betrifft. Natürlich, Lars, du musst natürlich tippen, wie geht's denn am Wochenende aus? Unter der Prämisse, dass der erste FC Köln das letzte Mal zu Hause gegen die Roten Teufel im Dezember 2007 gewonnen hat, damals 2-1.
Bitte nicht erwähnen. Also, ja.
Sag doch mal, wie geht's denn aus jetzt am Wochenende?
Also, ich lebe schon so viele Jahre in Köln. Da muss, und man hat halt hier einen Grundoptimismus, eine Zuversicht. Manche nennen es halt Hybris. Ist mir egal. Ich sage einfach 2-1 für den FC. Er wird es schaffen. Er muss es schaffen. Ja, ich will mir auch gar nichts anderes vorstellen. Ja, ich könnte den Verein vielleicht, ich will nicht sagen zerreißen, aber es wäre schon echt brutal. Er wird es schaffen, der
SFC. Das Brutale ist, Malte, wenn er das, der erste FC Köln das nicht schafft, und Lars Werner muss sich in seinem Frust dann betrinken, dann hat er ja Kölsch zur Verfügung, das ist schon Strafe genug, ja.
Aber ich werde nicht aufs Rhein-Roxy gehen, das sage ich dir
auch. Das wollte ich nämlich gerade sagen, bitte geh dich nicht kloppen auf dem Rhein-Roxy, ja. Das ist es dann nicht wert. Vielen Dank, dass du die Zeit dir genommen hast.
Ich bin auch komplett harmlos, was das angeht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich kloppe mich nicht, keine Angst.
Lars und Pitt, vielen Dank. Und die alte kölsche Weisheit, ich kann es nicht so schön sagen, weil ich dieses Idiom nicht so beherrsche, aber er hätte noch immer Jotje Jange, ne?
Das so ähnlich. Kütt, würde ich mal sagen.
Nee, oder so.
Er hätte noch immer Jod gegangen. Darauf
einigen wir uns jetzt mal. Ja. So machen wir das.
Ne? In dem Sinne, danke euch.
Dankeschön. Danke euch, ne? Ja. Und viel Erfolg, Lars. Ne? Danke dir.
Fever Pitch, der Fußballpodcast. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.